Bevor es jetzt so richtig losgeht mit unserem Tarantino-Special, hier noch schnell meine CyberGhost VPN-Geheimtipps für diesen Monat. Tipp Nummer 1, Cersei auf Hulu. Cersei ist eine Comedy-Serie, in der ein schlagfertiger Eishockey-Veteran namens Cersei versucht, einen heruntergekommenen Eishockey-Verein vor dem sicheren Bankrott zu retten. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Prämisse von Ted Lasso, hat aber seinen ganz eigenen kanadischen Charme. Ich habe die Serie jetzt erst gerade für mich entdeckt und freue mich auf insgesamt 3 Staffeln. Und das, obwohl ich null, wirklich null Ahnung habe von Eishockey. Tipp Nummer 2. Remembering Gene Wilder. Remembering Gene Wilder ist eine wunderbare Dokumentation über das Leben und Wirken von Gene Wilder, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ihr kennt ihn natürlich auch aus unzähligen Komödien, allen voran natürlich den 3 großen Mel Brooks-Klassikern wie The Producers, Blazing Saddles und natürlich meine absolute Lieblingskomödie Young Frankenstein. Remembering Gene Wilder läuft auf Netflix, aber nicht hier, sondern nur in den USA. Und spätestens jetzt kommt CyberGhost VPN ins Spiel, denn CyberGhost VPN ist kompatibel mit über 40 großen Streaming-Plattformen, darunter auch Hulu oder Netflix USA oder Netflix England oder Netflix Frankreich oder Netflix was auch immer. Aber CyberGhost VPN versteckt auch meine IP-Adresse und sorgt so dafür, dass ich von jedem Platz auf diesem Planeten sicher und anonym im Internet surfen kann. Server in 100 Ländern machen es möglich. Auf Trustpilot ist CyberGhost VPN einer der meistempfohlenen VPNs mit mehr als 21.000 Bewertungen. Und CyberGhost VPN lässt sich wirklich so gut wie auf jedem Gerät nutzen. Vom Computer bis zur Spielkonsole und alles zwischendrin. Sogar Routern. Mit einem Abo kann ich bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und ein 24/7-Support auf Deutsch. Und als Fan von diesem Podcast erhältst du einen 83%igen Rabatt auf das 2-Jahres-Abo. Das sind dann ungefähr knapp über 2 Euro pro Monat. Plus 4 Monate gratis. Um dieses Angebot anzunehmen, gehe einfach auf cyberghostvpn.com/sbs. Nochmal, cyberghostvpn.com/sbs. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserem Tarantino-Special.
Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Womit ich ihn am meisten assoziiere, du hast natürlich recht, klar.
Ja,
aber wo ich ihn am meisten mit identifiziere, ist halt Füße in der Aufnahme.
Ja gut, das kommt auch noch, da ist halt sein Fetisch.
Viel, ne?
Ja, sein
Fetisch. Weil er ist ja Fetisch, ja, ich finde genau. Füße ekelhaft.
Mauken-Fetisch ist. Ja, Mauken finde ich auch. Ich meine, wie gesagt, wie George Clooney schon mal sagt in einem Interview, da wurde er gefragt, worauf er bei Frauen steht und ob er wirklich auf Frauenfüße stehen würde. Und er hat im Interview gesagt, er legt schon Wert drauf, dass sie welche hat.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast bei Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tarantino-Special.
Geht doch.
Das ist Folge, eigentlich ist es Folge 122, aber
auch nicht.
Das ist sehr monothematisch heute.
Aber das ist trotzdem dann eine Folge.
Es ist trotzdem eine Folge. Ja, ne? Deswegen, wir haben gedacht, wir hatten das lange aufgehoben und jetzt ist es tatsächlich so aus gegebenen Anlass nicht, weil es gibt ja nichts Neues von Herrn Tarantino.
Ja, aber deswegen ist es ja vielleicht auch ganz interessant, weil als wir das aufnehmen wollten, wollten wir auch ein bisschen über den nächsten Tarantino-Film spekulieren. The Movie Critic, der ja jetzt auf Eis
liegt. Ja, was ich sehr
Stampfi, eingestampft sogar.
Ja, was ich sehr bedauerlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Stampfeis oder?
Ja, lass
Stampfeis,
wenn es doch sein letzter Film ist und es ist nicht sein letzter
Nein,
Film.
Nein, Quatsch, das
ist nicht sein letzter, nicht sein letzter Film. Ich mache 10 Filme.
Das ist wie Howard Carpendale, ich gehe noch einmal auf Tour. Ja, am Arsch. Hello again, hello again, hello again. So. Ja.
Von dem Mickey Beisen jetzt sagte, dass er mittlerweile im Alter jetzt einen pelikanartigen Kehlsack hat. Und das mochte ich sehr gerne.
Ja, genau. Aber da kommt
Mickey Beisenherz auch noch hin irgendwann.
Ja, natürlich. Da kommen wir alle noch hin. Da kann der Herr Beisenherz bald durchtrainiert, wie er aussieht.
Da ist aber auch Truthahn-mäßig ganz weit vorne.
The truth is out there. Das sag ich dir.
Bevor wir mal in das Werk des Meisters einsteigen, 2-3 kleine Sachen vorweg.
Ganz genau. Einmal möchte ich hier, weil aus gegebenen Anlass tatsächlich, hier dieses Comic Back to Fatalia von unseren geschätzten Kollegen Roland Heeb und Jörg Albers, die haben das gemacht und mit noch internationalen Künstlern, also es ist wirklich eine internationale Koproduktion. Ja. Und das, was so ein bisschen rüberkommt wie ein Kinderbuch, ist aber tatsächlich, erwachsene Helden müssen zurück in das Märchenland ihrer Kindheit. Oh, und es ist jede Menge Splatter. Also wenn sie The Boys mochten, werden sie bei Back to Fairytalia voll auf ihre Kosten kommen. Es gibt jetzt die ersten beiden Hefte gibt's auf Deutsch in einem schönen Hardcover. Wie nennt man das, Hennes? Du
Hardcover.
Weißt das? Hardcover. Dann doch.
Das ist schon richtig.
Genau. Hardcover, ja. Und
Buch.
Band. Genau. Und ich glaube, in Amerika, in den USA erscheint jetzt sogar die ersten 6 oder 7 Teile zusammen in einem Trade Bag oder so nennt man das.
Ich das weiß hier, nicht. Das da?
Im Schuber.
Ja.
Im Schuber,
in einem Schuber.
Oder ist groß. Ja, also nochmal kurz zu unserem lieben Kollegen Roland Heeb. Roland Heeb ist, das wissen die geneigten Hörerinnen und die gebeugten Hörer, natürlich Zuschauer, ist der Podcast-Kollege von Gerry Strebecht.
Bei Philly Wege für nach
Om. Und auch mein alter Studienkollege damals, wir haben ja zusammen Film studiert und er war ja auch schon zu Gast und hat mit dir auch geschrieben für Cobra 11.
Cobra 11,
ganz genau. Ihr seid sowieso beruflich auch sehr verbandelt.
Sehr verbandelt,
genau. Ja. Und ich habe Roland kurz besucht, als ich auf dem Comic-Salon war in Erlangen neulich und da waren auch einige Zeichner da und dann hat er mir das auch schon quasi in die Hand drücken wollen, da aber ich mit sehr kleinem Gepäck unterwegs war, bin ich jetzt sehr dankbar, dass das Teil jetzt wirklich auch erhältlich ist, kostet 17 Euro. Bis auf in Österreich, da kostet es 17,60 Euro, bitteschön. Da gehst du scheißen. So, schaust du mal hier. Und das ist sehr, sehr schön. Erinnert mich auch so ein bisschen natürlich vom Ansatz her. Es ist anders als Fables, muss ich sagen. Es ist natürlich Fairytalia, Idee, Märchenwelt, aber Welt der Kindheit. Aber es ist doch nochmal anders. Es ist viel, viel, wie du schon sagst, es ist viel splatteriger.
Ja, ja, ja. Es ist also nicht unbedingt was für Kinder, muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist überhaupt nichts für Kinder.
Keinesfalls was für Kinder.
Nein.
Ganz genau. Aber für jeden Erwachsenen.
Texas Chainsaw Massacre, gar nicht unbedingt was nicht für Kinder.
Sehr, sehr, sehr
lesenswert. Stark eingeschränkt für Kinder.
Bedingt für Kinder.
Genau. Und dann möchte ich noch.
Nur für Kinder an ohne sensorische Stelle. Fähigkeiten.
Ja.
Für Kinder ohne Freunde.
Einen weiteren Tipp möchte ich noch loswerden. Und zwar immer auf der Suche nach kreativen Podcasts bin ich jetzt tatsächlich. Ist mir eigentlich fast ein bisschen unangenehm, dass ich da nicht schon eher drüber gestolpert bin. Aber wir kennen sie ja von diesen YouTube-Formaten und zwar von den lieben Kollegen Robert Hofmann und David Hein. Die haben ja beide, haben die ja so
ihre einzelnen
Filmkritik. Aber die beiden machen tatsächlich einen Podcast.
Und die machen auch Werbung für uns, habe ich das richtig verstanden?
Genau, wir grüßen.
Jetzt hast du die ganze Magie hast jetzt zerstört.
Ja. Welcome.
Naja, wir haben uns das.
Life. Nein, aber
wir haben uns das schon durchaus angeguckt und haben gesagt so, nee, das passt auch zu uns und zu unserem Publikum. Das kann man als quasi.
Ja, und es sind liebe Kollegen und ich finde gerade bei David Hein, da war ich, als ich ja Oppenheimer gesehen habe, muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, da war ich ja wahrscheinlich der Einzige, der den langweilig fand. Also ich fand den
Ich habe den mittlerweile auch gesehen, ich finde den auch langweilig.
Aber ich rede ja auch von mir, ich rede ja nicht, ach, du findest den auch langweilig.
Danke für die Mitarbeit.
Okay.
Dazu musst du vielleicht sagen, dass wir Barbie und Oppenheimer an einem Tag gesehen haben. Gar nicht, war ein, 2 Tage hintereinander.
Ja. Aber es war ich werde nie den Moment vergessen, wo ich mich zu dir rübergebeugt habe und gesagt habe, wir kommen hier nie wieder raus. Das nimmt kein Ende. Dieser Film nimmt kein Ende.
Der fängt jetzt erst an.
Und ich konnte nie verstehen, warum die Leute den alle so unfassbar abgefeiert haben. Der spannendste Film. Ich habe ihn schon 4-mal gesehen. Und dann habe ich die Kritik von David Hein gefunden. Und da habe ich ihm praktisch einen geistigen High Five gegeben, weil das war akkurat genauso, wie ich den Film wahrgenommen habe und fühlte mich da sehr abgeholt.
Was will Christopher Nolan eigentlich als nächstes machen?
Was weiß ich. Wie gesagt, die beiden haben ein Podcast, zwei wie Pech und Schwafel heißt der. Und das Tolle ist ja, die haben ja, sie haben wirklich zwei Typen mit einer Meinung und das vereinen die dann in einem Podcast. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Sehr informativ und sehr unterhaltsam.
Also zwei wie Pech und Schwafel ist auf jeden Fall
Robert Hofmann und David Hein. Genau.
Ja, und unbedingt dann. Darf ich nochmal Werbung machen für einen anderen Podcast, für den man eigentlich keine Werbung machen muss? Aber ich sag jetzt einfach mal schöne Grüße an meine Kollegen Kai Schwind und Andreas Fröhlich vom Hashimitenfürst, der Drei-Fragezeichen-Podcast, den ich wirklich sehr, 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 sehr mag, weil er natürlich aus der Quelle kommt, sowohl natürlich Andreas Fröhlich als Bob Andrews, Drei-Fragezeichen, Recherchen und Archiv. Und der hat wirklich den Überblick, er hat auch Zugriff zu den Originalskripten der Drei-Fragezeichen. Was ich bei diesem Podcast im Gegensatz zu den anderen Drei-Fragezeichen-Podcasts immer sehr gut finde, ist, dass mal auch erklärt wird, wie sich die Hörspiele von dem Original unterscheiden und wie gut teilweise die Hörspiele auch gekürzt sind. Denn wenn du dir die Bücher oder diese langen Hörbücher auch mal anhörst, die komplett, da weißt du, da merkst du einfach schon, wie gut H.G. Francis einfach damals die Hörspiele gekürzt hat, die ja kurz sein mussten, denn wir haben die Hörspiele auf
45 Minuten
entweder auf Platte oder auf Kassette gehört. Ja, und da muss man wirklich nochmal nicht nur den Autor der Geschichten wertschätzen, sondern auch den Bearbeiter.
Ja,
denn natürlich. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe den Hashimitenfürst sehr. Ich war auch bei der letzten Tour mit dabei. Das war auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und also wenn man, nicht nur wenn man drei Fragezeichen-Fan ist, sondern auch wenn man generell mal Hörspiele mal hinter die Kulissen gucken will und schauen will, wie Hörspiele eigentlich adaptiert werden, dann ist der Hashimitenfürst genau der richtige Bobcast für euch. Und das war, meine Damen und Herren, die Werbung hier von Sträter, Bender, Streberg. Und wir kommen nun hier in Berlin zu ihm, zum Tarantino, zu Quentin.
Der alte Tarantuti.
Könnt ihr euch erinnern?
Ja.
Dankeschön. Das war's.
Schade. Ja, aber das alles ist, gut, das auch
ist
beruflich.
Das ist in unserem Alter eigentlich eine sehr wichtige Frage. Könnt ihr euch erinnern? Wer spricht? Aber als Tarantino in euer Leben trat.
Ja.
Der Moment.
Der Moment weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, es hat mit Pulp Fiction angefangen. Ja.
Also, nee, bei mir nicht. Bei mir war das True Romance, wo ich mich mal reingelesen habe, worum geht es hier?
Okay,
das war True Romance.
Aber war dir da Tarantino schon der Name, der
Typ? Mich interessiert ja, wer es schreibt. Okay. So, mich interessiert dann immer, wer es schreibt.
Ah, der feine Herr, dann berichte.
Ist ja so, ne?
Ja,
ist. Und dann dachte ich mir, Skript. Ich weiß nicht, ob das komplette Skript war. Ich bin wirklich am Überlegen. Oder nur viele Dialoge.
Nein, das Skript war, glaube ich, von ihm.
Das Skript ist von ihm.
Ja, gut.
Okay, und das dachte ich mir Verfilmt von
Tony
okay.
Marshall, hätte ich beinahe gesagt.
Ja.
Tony Scott. Du hast es gesagt.
Tony Scott. Klar, auch Kameraeinstellung, leicht übel, speiererregende Kameraeinstellung von Tony Scott, aber bahnbrechend. Ja. Bahnbrechend einfach, weil Sonny Chiba-Filme, also da saß schon diese Referenz an Kung-Fu-Filme der 60er und 70er Jahre.
Karate.
Sonny Chiba war ein Japaner und war ein Karate-Film. Ja, Klugscheißer schreibt man noch mit K, das ist gut. Dann.
Oh, da muss man vorsichtig sein, bei Gary Kung Fu Karate. Tai Chi und so, ne?
Sicher, Tai Chi.
Ich kann Mikado.
Tai Chi hat jetzt gar nichts an
Tai Chi ist im Wesentlichen Kung Fu, aber in Zeitlupe und ohne, dass einer kämpft.
Ja,
genau. Es ist ja trotzdem gut für die Organe. Im Gegensatz zu Kämpfen selber, das ja oft dafür.
Das ist nicht gut für die.
Aber das ist das Gegenteil von Kung Fu eigentlich. Aber dadurch, dass man niemanden schädigt.
Das Schöne bei sich selbst. Im Flow zu bleiben.
Das Schöne bei True Romance ist ja, dass er quasi direkt in unserer Welt beginnt, nämlich in einem. Ist es der Comicladen, ne? Oder ist es die Videothek? Nein, es ist der Comicladen. Tarantino hat quasi seine Inspiration aus seiner Arbeit in der Videothek in den Comicladen transportiert und hat quasi sich selber dann in der Rolle des, die ja dann von Christian Slater ausgeführt wurde.
Der gute Christian Slater
und Gary Oldman
Wie hieß er noch? Zed, das war ein Superman.
Dweezil?
Tweedle?
Nee, das ist der Sohn von Frank Zappa. Ja,
was, wer oder was ist?
Aber so ähnlich, zwischen Zed und Dweezil. Ja, ja. Irgendwo dazwischen.
Er Dweezlettet irgendwie dazwischen.
Ist auch ja, völlig egal. Auf jeden Fall.
Val Kilmer als Elvis ohne Gesicht.
Ja.
Und natürlich. Mir alles egal, ja. bis auf diese schreckliche Prügelszene mit unserem Sopranos-Liebling zum Schluss, ist natürlich für mich Kern, Dreh und Angelpunkt die Szene mit Vincent Cocotti.
Ja.
Du
ja,
weißt.
Ja. Absolut.
Dem Mafiosi, gespielt von Christopher Walken. Im Deutschen auch fantastisch synchronisiert.
Das Frank Glaubrecht.
Von Frank Glaubrecht.
Und Dennis Hopper.
Und ja, das wurde nicht von, also Dennis Hopper spielt mit, er hat nicht mit synchronisiert. Und Dennis Hopper, und zwar mit der Stimme von Christian Brückner, die in diesem Trailer sitzen und das ist mit das Beste, was ich je im Dialogbereich in der Eskalation bis dahin gesehen habe, vielleicht jemals.
Ja. Das ist und auch meine Erklärung.
Wirklich, habe keinen Menschen mehr erschossen seit 1987 oder 84, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist halt so.
Boah. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsszene.
Meine auch.
Und was man aber auch dabei nicht vergessen darf, ist die Musik von Hans Zimmer noch darunter so.
Ding, ist ding, das schon
Hans Zimmer? Ja, das ist Hans Zimmer.
Das ist Hans Zimmer, genau.
Und,
habt ihr auch die Videokassette gehabt?
Nein. Ich habe alles. Also von True Romance habe ich so ziemlich alles.
Ich rede von der Videokassette, von der gekürzten Videokassette. Für 10 Mark.
Nein.
Es gab die. Och, das ist eine Legende, es ist unfassbar. Es gab, da stand hinten drauf leicht gekürzt. Das Ding ist
8 Minuten lang.
Verstückelt. Das Ende ist komplett.
Ich glaube, das war Universum-Film.
Und ich saß da zu Hause vor meinem Videorekorder und dachte, was ist das? Das ist nicht der Film, den ich kenne.
Ja,
hinten steht so ganz leicht gekürzt.
Leicht gekürzt.
Leicht gekürzt.
Ja, das ist.
Auf jeden Fall ist das der Film, den. Ist es eigentlich gut, dass Tarantino den selber nicht gemacht hat, sondern dass sein.
Das wissen wir nicht. Ich glaube, sie haben das Geld nicht gegeben und waren dankbar fürs Skript. Und ich glaube, dass das True Romance. Der Schritt war, der Tarantino vieles ermöglicht hat.
Das wollte ich sagen. Also er hatte ja vorher einfach wissen, diese...
Jetzt müsste ich mal seine eigene Biografie lesen.
Er hatte ja vorher dieses mit Kollegen zusammen, mit Roger Avary und noch einem Kollegen, die halt zusammen alle in diesem Manhattan Beach, in diesem im Videostore gearbeitet haben, hat er ein Drehbuch geschrieben, das Manhattan. Hieß Open Road.
Ja.
Und daraufhin, das haben sie nicht verkauft gekriegt und dann hat er das praktisch gesplittet. Dann, das eine wurde dann True Romance, das andere wurde
Reservoir Dogs.
Nein, nicht Reservoir Dogs, sondern hier von Oliver Stone verfilmt. Sag doch mal.
Natural Born Killers.
Ja, ganz genau. Das ist auch von ihm. Das ist auch von ihm. Obwohl ein Film, von dem er sich distanziert. Also,
das kann ich verstehen.
Das ist nachvollziehbar.
Realistische Kacke.
Also gute Schauspieler, gute Leistungen drin, aber das ist natürlich, was man. Also was bei Tarantino auffiel, also bei mir und bei Gary war es.
Klammer auf, Oliver Stone macht übrigens nur Diktatorenfilme, ne? Der bietet sich irgendwelchen Regimen an und sagt, gib mir 20 Millionen Dollar und ich drehe einen Film darüber, wie geil du bist. Ayatollah Khomeini.
Regie zum Regime.
Ja, genau. Ja, genau. Der macht jetzt Diktatoren-Content. Du kannst ihn kaufen.
Also der Regime-Sir ist.
Wenn du da irgendwie in einem Unrechtsstaat lebst und hauptberuflich Hundewelpen tottrittst, dann kannst du Oliver Stone mieten, der macht einen super Film über dich. Kostet richtig Moos, aber ja, das ist die Wahrheit. Ja,
was ist los mit diesen Leuten? Ich verstehe es nicht.
Naja, aber egal. Tarantino, der Weg von Quentin Tarantino, vielleicht können wir mal eben kurz den Comic mal eben kurz hochhalten. Falls ihr euch in die ganzen Anfänge von Quentin Tarantino reinlesen wollt, dann gibt es diesen wunderbaren Comic Quentin Tarantino von The Amazing Amazon, das ist ein, glaube ich, ein französischer Künstler, der hat diesen großartigen Comic erschienen auf Deutsch im Splitter Verlag für 35 Euro.
35
Euro. Kann man wirklich machen.
Ist wert.
Wirklich, weil er in verschiedenen Comic-Stilen auch zum Beispiel seine Jugend wird im Stil von Calvin und Hobbes erklärt und überhaupt seine ganze kulturelle die Einflüsse, die er gehabt hat, das ist da alles drin und da ist auch sehr viel zu True Romance drin. Also das ist, sag mal so, als es ist kein Coffee Table Book, das liest man wirklich und da kann man immer wieder reingucken. Grafisch ganz, ganz großartig gestaltet. Quentin Tarantino erschienen beim Splitter Verlag. Dann können wir das schon mal zur Seite legen, denn wir haben einige Bücher hier auf dem Tisch liegen.
Und,
auf jeden Fall für uns war es tatsächlich Pulp Fiction, glaube ich, als der rauskam. Da war der Hype, da war die
da war es dann endgültig.
Ja. Die goldene Palme. Und dann saßen wir im Kino und haben gesagt, so, okay, sowas haben wir noch nicht gesehen.
Genau, vor allen Dingen, wenn man, ne, ich habe mir gedacht, schneid den doch in der richtigen Reihenfolge, dann haben wir es hinter uns.
Ja. Nee. Mir hat das total gut gefallen, dass das so erzählt wurde. Und
Kultfilm.
Schwieriges Wort. Ja, das war auch das war ein Gamechanger in vielerlei Hinsicht. Da gab es viele Epigonen danach. Dann gab es noch dieses zwei Tage in L.A., und alles Mögliche, dann Love in the 63 oder 64, wo Peter Fonda diesen kehlkopflosen Hippie spielt, so, wo er dann
mehr
so,
Wahnsinn,
ich kann nicht mehr, lustig. Und das war dann so Mitte der 90er, so eine Phase, aber ich habe ihn gesehen im Metropolis, das war so ein Film, wo man sich dran erinnert, wo man saß und auch, glaube ich, mit wem man sogar drin war. Und da gab es wirklich Momente, wo man hatte diesen Hype gehört, man hatte noch nicht so wirklich das Internet, man hatte noch nicht wirklich irgendwie so, da ging sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, hätte ich mal gesagt.
Es heißt nur
Mund-Propaganda. Mund-zu-Mund-Propaganda wäre Beatmung.
Genau.
Und Travolta spielt mit, Travolta tanzt wieder. Und dann hat dieser Film aber so einen Eindruck hinterlassen, natürlich durch zwei Sachen, dadurch, dass man Stars gesehen hat, die man schon kannte, wo man sagt, okay, Bruce Willis ist super, der und der ist gut.
Du hast Stars gesehen, die du wirklich mochtest und Stars, die komplett verschüttet waren.
Ja.
Die sich in einem Karriereloch befanden seit einigen Jahren.
Ja. Dann die komplett unerwartete Gewalt.
Die komplett unerwartete, unreflektierte Gewalt.
Ja. Richtig.
Dann nicht enden wollende, trivial erscheinende Dialoge.
Ja.
Die aber plötzlich in irgendwas anderes umschlugen. Genau.
Die aber irgendwie auch einen Sinn hatten, aber oft auch dadurch, dass sie keinen hatten. Ja. Weil, das interessiert mich denn der Quarter Pounder mit Cheese.
Ja.
Das war ein großartiger Dialog.
Ja, das ist eben der Punkt.
Er hat aber auch für die Charaktere, wie nennst du das immer? Er hat für die Charakterbildung dieser beiden Figuren nichts beigetragen.
Er hat halt zwei Auftragskiller hat er halt vermenschlicht dadurch.
Das trivialisiert erstmal komplett.
Trivialisiert und vermenschlicht. Und vor allen Dingen, er hat ja seinen eigenen Trip, er hat ja nach Reservoir Dogs, war ja schon so der heiße Scheiß. Und da hat er sich mal eine mehrmonatige Pause gemacht und ist dann so quer über den Erdball gefahren und hat dann in Amsterdam Pulp Fiction geschrieben.
Genau.
Ja. Und daher, und das sind diese Einflüsse, die hat er direkt ins Drehbuch fließen
lassen. Und da sind wir wieder bei Boom Chicago, da war er nämlich auch zwischendurch in dem Impro-Laden. Okay. Und daher kommen diese ganzen Einflüsse aus Amsterdam. Das ist aus erster Hand sozusagen.
Willst du ganz kurz sagen, was Boom Chicago
ist? Boom Chicago ist ein Comedy-Laden, ein Comedy-Club in Amsterdam, der 1993 gegründet worden ist, aus dem sehr, sehr viel, ein spiritueller Ableger von Second City in Chicago. Und dort haben ganz viele Leute, unter anderem auch Jordan Peele und Jason Sudeikis und auch andere, ihre ersten Schritte Comedy gelernt. Sehr viele Autoren und das ist ein
Laden. Seth Meyers war auch
lange da, genau. Und,
also ist auch von Amerikanern.
Ist von Amerikanern gemacht. Und Holländern quasi. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch.
Ja, das ist toll.
The 30 Most Important Years in Dutch History. Und das ist auch nicht nur eine Reise in diese Stand-up und Impro-Comedy-Welt, sondern auch eine Zeitreise. Da ging es auch dann um, wie sind sie mit 9/11 umgegangen zu der Zeit wo Amerika jetzt nicht wirklich so beliebt war. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr, wenn man sich für Comedy interessiert, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was ich euch empfehlen kann. Und natürlich den Besuch im Boom Chicago, da gibt es auch Solo-Auftritte.
Den gibt es immer noch.
Den gibt es immer noch und es gibt auch ein paar Solo-Auftritte, wenn man jetzt nicht unbedingt Impro mag, aber auf jeden Fall eine Reise wert. Nach Pulp Fiction, wir kommen gleich zu Pulp Fiction, aber nach Pulp Fiction haben wir direkt die Kassette zurückgespult, weil dann in den Programmkinos auf einmal Reservoir Dogs auftauchte.
Genau.
Wenn man ihn da noch nicht gesehen hatte.
Der natürlich auf einen französischen Titel anspielte, den er irgendwie nicht richtig aussprechen konnte.
Wilde Hunde.
Ja, Wilde Hunde, aber das ist ja angelehnt an Au Revoir. Deswegen ist es genau wie in Glorious Bastards, ist ja einfach falsch geschrieben, aber das war ihm ja egal.
Ja. Genau.
Und
Legasthenie,
Olli. Legasthenie, genau. Und das war Reservoir Dogs natürlich geguckt, auch schwierig. Also es gibt, es wird sehr lange über Madonnas Brüste und Vagina geredet.
Und über das Lied, Diner, und das Lied
Like a Virgin.
Genau, die Bedeutung.
Was schön ist, ist gut, weil kostet kein Geld und macht Freude und zeigt dir, wie die Leute gepolt sind. Also er beginnt mit der Vermenschlichung und Charakterisierung. Und dann geht das halt ab so.
Man hat Madonna, jetzt fällt's mir gerade, man hat Madonna im Film drin, ohne dass sie selber auftritt, was sehr dankenswert ist, ja. Und ohne dass man irgendwie Tantiemen für ihre Lieder bezahlen muss.
Ja. Ja.
Aber da, und da schlagen wir jetzt wieder auch die Brücke zu Pulp Fiction, da ist die Musik ja auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Sehr wichtig. Also immer, die Musik ist
immer wichtig im Tarantino-Film.
Niemand vorher hat Musik, Songs, also wir reden jetzt gar nicht vom Score, von der Orchestralmusik, von der Instrumentalmusik. Die
du selten genug hast.
Ja, ja. Später reden wir dann nochmal über Hateful Eight, aber da natürlich bei Pulp Fiction.
Hateful
Eight. Aber es gibt einfach Lieder, die kann man nie wieder hören, ohne an die entsprechende Szene aus dem Tarantino-Film zu denken.
The Little Green Bag.
Little Green Bag. Und wer spricht den DJ bei Reservoir Dogs?
Stephen Wright.
Stephen Wright, ganz richtig. Ja. Genau.
Ja,
ganz
toll. Genau, ja.
Stephen
genau.
Wright, ein also, wunderbarer amerikanischer Stand-up-Komiker. King of the One-Liners.
Ja, ja, genau. Und also Tarantino, man muss ja vorwegschicken, Tarantino ist ja wirklich so ein totales Kinokind. Ne? Das ist ja das, womit wir uns alle eigentlich identifizieren
sofort,
können,
ja.
Weil der ist genauso im Kino groß geworden wie ich.
Na gut, ich bin nicht groß geworden, aber diese Identifikation, man dachte wirklich, das ist einer von uns. Der ist ungefähr so alt wie wir und der hat es wirklich zu was gebracht und machst du bitte dein Handy aus, danke. Ja. Und da war, als ich dann Reservoir Dogs gesehen habe, ich gedacht, das ist absolut großartig. Da sind natürlich, Reservoir Dogs finde ich, ist noch der reinste Tarantino-Film, wo man jetzt sagen kann, da waren auch diese ganzen Einflüsse. Er hat zwar auch schon Harvey Keitel gehabt aber ansonsten waren da ja auch Steve Buscemi waren Nebendarsteller.
Ja, ja. Ja,
und auch Tim Roth, das war ein Schauspieler aus England, den kannten ein paar Leute. Ne? Also ja, da war jetzt nicht irgendwie ein Zugpferd dabei. Und er selber spielt ja auch mit. Ich finde, im Nachhinein jetzt, wenn wir mal von Last Till Dawn außer Acht lassen, ist es sein bester Auftritt als Schauspieler, oder?
Ja, in Pulp Fiction ist er auch noch gut.
Pulp Fiction ist er auch noch gut, ja.
Ja, ja. Als Jimmy, glaube ich, ne?
Und, ja, als Jimmy,
Ja, ich habe so mal sogar seinen Auftritt in Golden Girls mal gesehen.
Oh.
Als Elvis-Imitator. Also als einer von vielen. Also die hatten da plötzlich die Bude voll mit Elvis-Imitatoren und da war er einer.
Aber weißt du noch, als du ihn zum ersten Mal wirklich gehört hast im Interview, wo du dachtest, der Typ ist komplett wahnsinnig.
Ja,
der
ist ein Freak. Charlie Rose. Also danach ist dann die Laserdisc.
Was heißt, es gibt einen Charlie Rose? Was
ja,
ist
warte,
das?
Ich komme dazu. Das war praktisch kurz vor der DVD.
Von?
Vor der DVD, okay. Als Medium.
Okay.
So, und da gab es eine Laserdisc-Version von Pulp Fiction und die war voll geknüppelt mit Bonusmaterial. Und da war auch ein Charlie Rose-Interview, das ging so 45 Minuten mit Quentin Tarantino.
Sag doch mal bitte, wer Charlie Rose ist.
Das ist ein Interviewer. Ein sehr seriöser Interviewer in den USA, der auch so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil er Frauen irgendwie so unaufgefordert am Popo packt und keine Ahnung.
Gut.
Auf jeden Fall, der hat aber immer sehr, sehr gute Interviews gemacht. Der hat halt immer so einen dunklen Raum, da war ein Tisch und dann saß man sich gegenüber und hat halt dann Nee, ich hätte jetzt bei der Markus Lanz gesagt, das kannst du nicht vergleichen.
Ja. Nochmal auf die Songs. Es gibt ja bei Reservoir Dogs den Moment mit Stuck in the Middle with You.
Ja.
Kann man nie wieder hören.
Nein,
ohne.
Vollkommen ekelhaft, ohne dass dir ein Ohr abfällt.
Ja. Michael Madsen. Und aber Pulp Fiction war voller Musik. Und als ich den Soundtrack, damals, klar CD, das war ja ähnlich wie bei damals Flash Gordon, wenn du dich erinnerst, war ja auch eigentlich so der erste Film, wo es quasi das Hörspiel zur Filmmusik quasi mit dabei gab.
Ja.
Und diese Interview-Ausschnitte, das war so genial. Ich habe das so oft verwendet, noch auf Kassette, auf irgendwelchen Mixtapes.
Ja.
That's dead, baby. That's dead.
Ja.
Ne? Dieses, ne?
Who's that? That's dead, baby.
Whose motorcycle is it? It's a chopper, baby.
It's a chopper, baby.
It's a chopper, baby.
It's a chopper, baby.
Und, aber da gab es auch so viele musikalische Schlüsselmomente, Misery Lou, ne?
Weißt du, wer das auch gut macht? Fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. The Bear. Die Serie. Ja. Da wird Musik auch so super eingesetzt.
Fokus.
Ja. Könnte man sagen, dass Tarantino für diese Art und Weise des Einsetzens von Songtiteln mitverantwortlich ist?
Ja.
Die wir heute als selbstverständlich vielleicht wahrnehmen.
Ja, kann man schon so
absolut
sagen. Würde ich auch so sagen.
Es ist eigentlich immer wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es mit Lizenzsachen ist, aber eigentlich kostet es immer ein Schweinegeld, wenn du das Ding mit Songs spickst.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es oft günstiger, wenn du jetzt nicht gerade John Williams zur Hand hast, was komponieren zu lassen. Wahrscheinlich war auch Hans Zimmer günstiger, als 10.000 Songs reinzupacken.
Mhm.
Aber damit war er zum einen stilbildend, die Leute haben damit Geld verdient. Und der hat denen allen zweiten Frühling gegeben.
Ja,
von Travolta über die Komponisten, über die Songs, die gingen in die Charts. Das sind jetzt wie geflügelte Redensarten nur als Song.
Und es gab wirklich
Surf-Gitarrenmusik.
Es gab wirklich eine Zeit, da konntest du in keine Kneipe gehen, ohne dass nicht der Soundtrack von Pulp Fiction irgendwo lief. Und natürlich, da gibt's natürlich so viele Szenen in Pulp Fiction und aber die Szene, die wir halt so hart abgefeiert haben, war natürlich die Tanzszene zwischen Travolta und
Uma Thurman. Da gab's wirklich viele Szenen, also Chuck Berry,
Never Can Tell, das wurde dann nachher so oft zitiert. Und parodiert, und die andere Szene ist natürlich der Gast, weil ist ja kein Gast, das ist ja der Auftritt von Christopher Walken.
Der ist super. Das ist für mich auch wieder so ein Moment, wo ich sage, war auch wieder Frank Glaubrecht, der hat einfach erzählt, pass auf,
die Uhr.
Und das ist halt auch ein gutes Ding.
Ja.
Also,
behalte die
Schund.
Die hat alles gesehen. Die war ganz im Dunkeln.
Also überhaupt diese ganze Geschichte mit Bruce Willis es war
die
so
komplett
unfassbar.
Unnötige Geschichte. Eigentlich mit Chris Walken, das habe ich am meisten geliebt eigentlich. Dann zu sagen, ja okay, die Uhr, Junge. Mhm. Die Uhr.
Ja.
Diese Uhr. Das war für mich fantastisch. Fantastisch.
Es gab so viele Momente, wo man sagte, so, siehst du, hast du das jetzt gerade auch mitgekriegt? Natürlich, klar, wenn John Travolta sich im Auto umdreht, sag mal, wie findest du das? Pff, ne? Und alle, wirkt im Kino alle, ich weiß noch, es sind Leute rausgegangen in dem Moment. Und die Szene mit Bring Up the Gap. Und dann geht im Hintergrund diese Kiste auf. Aber es gibt einen Moment, den ich unglaublich liebe, das ist der Moment mit Harvey Keitel als Mr. Wolf. Mein Name ist Wolf, ich löse Probleme, synchronisiert von?
Wieder Christian Brückner.
Christian Brückner, genau.
Dann sind Sie ein Eichenmann?
Natürlich Samuel L. Jackson ist auch absolut großartig mit seiner Rede, Ezekiel und so weiter, ganz großartig. Oder Ezekiel ist, glaube ich, ne?
Ezekiel.
Ja, genau. Und es geht die ganze Zeit um Kaffee, können wir einen Kaffee? Ihr macht jetzt das und das und das und dann kriegt er diesen Kaffee und habe ich, und es ist kein Wort. Er dreht sich nur zu Tarantino und macht so. Das ist einfach so ein großer Moment.
Ja.
Das ist ein Film, ich glaube, ich habe auch keinen Tarantino öfter gesehen als den, weil man den so oft sehen kann.
Ich habe den nicht so oft gesehen, wie ich glaube, dass ich Inglourious Basterds gesehen habe.
Ja.
Also ich glaube, den habe ich noch häufiger gesehen. Trotzdem, obwohl der frischer ist, habe ich den noch häufiger gesehen. Und noch häufiger habe ich gesehen True Romance. Und
True Romance habe ich auch.
Und noch nie gesehen habe ich hier Hateful Eight.
Da kommen wir aber gleich. Keinen Reinstieg
gekriegt und Feierabend.
So. Dann.
Ja, das war auch. Hateful Eight ist so sein eigenes Ding.
Seine eigene Welt. Dann, und das ist jetzt interessant, danach war natürlich die Erwartung groß, was kommt nach Pulp Fiction? Und
was kam denn nochmal nach
Pulp
Fiction?
Danach kam Jackie Brown. Ein Film, der so ein bisschen im Kanon so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, weil er doch sehr ruhig ist.
Ja, sehr ruhig.
Und das ist halt auch, es liegt vielleicht auch daran, dass Tarantino ihn ja nicht geschrieben hat, sondern es ist ja die Adaption, also er hat ihn geschrieben, aber die Idee ist ja, es ist ja die Adaption von Rum Punch von Elmer Leonard.
Ach so, okay, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber,
und auch da hat er natürlich wieder einen Star von früher reanimiert, nämlich Pam Grier.
Nicht nur Pam Grier, sondern auch
Michael Keaton.
Michael Keaton hat auch mitgespielt.
Ja.
Robert Foster,
der wirklich dann es geschafft hat, sie haben ein Drehbuch geschrieben, das er thematisiert, dass sich Harald implantieren lassen.
Mhm. Okay.
Das erzählt er ja. Mhm. Und sagt, nun, ich fühle mich wohl damit, irgendwie hat mir das gefehlt und jetzt fühle ich mich besser und vollständiger.
Kennt ihr eigentlich die Krimiserie mit Robert Foster, die damals auch so lief, weißt du, zu der Zeit, wo Starsky und Hutch und so, da spielte er einen indigenen Polizisten, der halt dann so in so einem Reservat irgendwie.
Reservat Dogs.
Ja, Reservat Dogs praktisch. Oder gibt es ja Reservation Dogs.
Stimmt, gibt es natürlich, Serie, auch, ne? Natürlich auch.
Ja, ja, aber daher kannte ich Robert Foster.
Jackie Brown, ja. Jackie Brown dann halt mit De Niro.
Mit De Niro und wieder mit
Samuel L. Jackson.
Bridget Fonda, die De Niro so auf die Eier geht, ja, dass er sie auf dem Parkplatz erschießt.
Völlig unspektakulär.
Wo du wirklich auch unspektakulär, wo du aber auch denkst, naja,
kann man ja.
Übrigens,
ja, kann man machen.
Es ist ein bisschen viel. Ich habe ein gewisses Verständnis.
So. Aber so diese komplett abrupte, dieses Momentum, diese unerwartete Gewalt, die dann aber dadurch halt auch so realistisch ist, weil so passiert das ja.
Ja.
Ne? Es ist ja. Es wird nicht groß vorbereitet, es wird jetzt nicht irgendwie vorbereitet, sondern das passiert dann und dann ist man einfach tot.
Ne? Ja,
dann ist
man einfach tot. Weg. Man, ne?
Ja. Zack. Apropos tot. Die Bridget Fonda, die ist ja nun nicht tot, aber hat die eigentlich seitdem was noch gemacht?
Also die hat sich zur Ruhe gesetzt.
Die Bridget Fonda hat sich sehr zur Ruhe gesetzt.
Also ich glaube,
Bridget Fonda sieht auch sehr viel anders aus als früher.
Ah, okay.
So wie wir alle letztendlich, alle außer Hennis, wenn ich ehrlich bin. Ja, alle außer Hennis sehen anders aus. Gut,
also
es ist leider so, dass ich nehme an, dass du wirklich gut dabei bist und in 2 Jahren alterst du komplett nach innerhalb von 6 Monaten.
Aber das ist eine ganz üble Nummer.
Wie bei Begierde, David Bowie.
Ich werde du scheißt in die Hose, alles fällt dir runter, alles komplett, das ganze Gewebe gibt nach und dann haben wir dich hier, müssen wir dich im Eimer transportieren.
Man nennt mich
das
auch die menschliche Rosine.
Ja. Ja.
So wird es sein.
Nein, aber
es gibt Stellen, da sehe ich schon durchaus älter aus, als ich bin. Sag ich jetzt aber nicht wo. Am Sack.
Und, am Sack.
Am Sack. Am Sack. Und aber Jackie Brown ist ein Film, den man, ja.
Den ich gerne mal wieder gucken möchte.
Du hast doch die DVD-Box. Ja, sag doch mal, red doch über diese hervorragende Blu-ray-Box.
Hervorragende Blu-ray-Box. Als Sammler muss man die natürlich haben. Hier ist alles drin, bis auf
die letzten 5 Filme. Weil die ist von 98. Schade.
Nee, bis auf
True
Romans ist drin.
Natürlich. Oh, das ist ja geil.
Once Upon a Time in Hollywood.
Aber da habe ich ja.
Da kommen wir noch zu. Ja. Naja, okay, auf jeden Fall war Jackie Brown auch ein bisschen Enttäuschung. Es war halt auch was ganz anderes. Aber auch da wieder die Musik, natürlich 110th Street, direkt der Anfang.
Das nicht nur da benutzt worden ist, sondern auch bei
weiß jetzt nicht.
French Connection?
Bei American Gangster.
Okay.
Die Geschichte von Frank Lucas, gespielt von Denzel Washington. Und da kommt es ebenfalls vor,
als
titelgebender Track.
Tarantino-Filme, wo wir jetzt bei diesen Sachen sind, haben wirklich so das Gefühl, man hat das Gefühl, die gibt's schon immer. Also weil dann natürlich auch gerade hier dieses Blaxploitation-Ding halt auch bedient und auch genau weiß, was er bedient und auch so diesen Stil halt auch fährt.
Ja, ja.
Und auch eine Hommage macht an diese Sachen. Natürlich hat er eine gewisse Bildsprache auch erfunden. Dieser Bootshot ist natürlich quasi in jedem Film irgendwo irgendwie drin, was bei Michael Bay immer daraus besteht, dass irgendwelche Leute in Zeitlupe aufstehen und von unten die Kamera einmal um sie rundfährt. Ist bei Tarantino natürlich die Klappe und da haben wir natürlich auch...
die Klappe?
Kofferraumdeckel, dann nochmal ein.
Weil ich wollte sagen, eigentlich, womit ich ihn am meisten assoziiere, du hast natürlich recht, klar.
Ja,
aber
natürlich.
Wo ich ihn am meisten mit identifiziere, ist halt Füße in Nahaufnahme.
Ja, gut, das kommt auch noch. Da ist halt sein Fetisch.
Viel, ne?
Fetisch.
Weil er ist ja Fetisch. Ich finde Füße ekelhaft.
Maukenfetisch ist.
Mauken finde ich auch. Ich meine, wie gesagt, wie George Clooney schon mal sagte in einem Interview, da wurde er gefragt, worauf er bei Frauen steht und ob er wirklich auf Frauenfüße stehen würde. Und er hat im Interview gesagt, er legt schon Wert drauf, dass sie welche hat. Aber ansonsten...
so. Ja, ja genau.
Nach Jackie Brown, sag ich jetzt mal nie, welcher Film kam nach Jackie Brown? Jetzt kommt nämlich ein Hammer.
Jetzt kommt, was kommt nach Jackie Brown? Welcher Hammer kam nach Jackie Brown?
Jetzt kommt nämlich der Hammer.
Der hat sich ja immer so ein bisschen Zeit gelassen.
Nach Jackie Brown kam Kill Bill.
Ach du Scheiße.
Und das hätte ich jetzt nämlich auch nicht gedacht, weil ich habe gedacht, da waren noch irgendwie 2 Filme dazwischen.
Nee,
aber da kam tatsächlich schon Kill Bill.
Part One. Er hat sich ja immer ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Der hat ja dann immer mehrere Monate oder mehrere Jahre sogar Pause gemacht zwischendrin. Und
Glaube, dass er erstmal so lange sich Musik anhört, bis ihm eine Idee kommt.
Ja, ja. Ja, das glaube ich auch. Ja,
und dann auch da wieder furiose Musik wieder rausgepopelt, die man immer noch hören kann.
Battle for Honor and Glory.
Battle
so oft. glaube ich, ja. glaube zum ersten Mal bei Kung Fu Panda kam das, glaube ich, zum ersten Mal.
Ja, und das habe ich 4 Milliarden Mal gesehen.
Ja.
Und das war ein ganz, ganz toller Film mit ganz, ganz tollen Choreografien, wo auch gezeigt hat, ja, okay, ich kann das. Ich kann das durchchoreografieren und die Kampfszene ist noch länger, als du denkst.
Das war halt seine Hommage an diese Martial-Arts-Filme, an diese Kung-Fu-Filme, wie wir damals sagten, im Stile von Todesbuch der Shaolin. So, ja, ne? Das war praktisch seine Reminiszenz.
Und natürlich vollkommen gerechtfertigt.
Vollkommen gerechtfertigt und in Blut geschrieben.
Genau, gemacht für das männliche Ich. Ja. Gemacht für das männliche Ich. Ist es so, dass Kill Bill 1 ein Eastern ist und der zweite ein Western? Kann man das so sehen?
Ja.
Ja. Ja, du stellst immer so Fragen.
Ja, wieso?
Ja, das ist immer so, man muss jetzt leider sagen, dass er danach Western gemacht hat und der hat sich immer sehr konkretisiert.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich nicht so der Western, wo man das Film immer unterstellt und man sagt, das ist eigentlich ein Western. Sondern das war eigentlich schon ein fernöstlicher Film mit Western-Motiven, wo er aber macht, was er macht.
Ich meine, hier Sieben Samurai, das ist jetzt auch viel, ein Film über Samurai,
ja, okay.
Aber es ist im Kern auch eine Western-Geschichte, wo ja dann auch die glorreichen Sieben
draus Moment, die Sieben Samurai ist kein Western. Die glorreichen Sieben ist ein Western, der auf Sieben Samurai
basiert.
Da wollen wir mal.
Ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist,
vor dem Huhn,
du kannst halt super viele Sachen nehmen und kannst sagen, naja, im Kern ist das ein Western, verstehst du? Im Kern ist auch die Klapperschlange ein Western.
Der Western ist immer, ein Mann kommt in eine Stadt und gerät in Schwierigkeiten.
Ja, 1:1, die Klapperschlange.
So. Naja, gut, das ist ja mit Ansage.
Ja. Ja, ist doch egal, aber
das ist nicht verkehrt.
Ja, aber der Western hat so ein paar Grundregeln, die den Western kennzeichnen. Immer
und die
das
Regeln,
einsame Duell.
Ja, ja.
Und die Regeln kennt Tarantino natürlich auch,
ja, natürlich. Auch
um sie dann zwischendurch zu brechen. Und er bricht die auch gerade im ersten Kill Bill durch diese Schwarz-Weiß-Sequenz, die, glaube ich, gab es da den Grund, weil es sonst zu blutig geworden wäre?
Nö, wurde halt einfach gut.
Oder weil er Bock hatte.
Weil es eine Rückblende war.
Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich mit einem Grund, warum man, weil da geht es ja dann um das R-Rating, also dieses, was bei uns ab 18 wäre. Und das ist ja durchaus, für Studios ist das ja durchaus wichtig, wer da alles ins Kino darf.
Ja.
Ne? Und naja.
Jedenfalls toller Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass man da zwingend einen zweiten Teil von braucht, gab aber einen.
Genau.
So.
Und da
weil ich glaube, er hat den als einen großen Film gedreht. Er hat dann nur
da einfach muss man ihm dann auch wahrscheinlich dankbar sein dafür, weil seine Filme, und jetzt grätsche ich einfach mal schon mal vorweg, sind meiner Meinung nach immer zu lang.
Ja.
Ja.
Also sie hätten dran gewonnen, wenn vielleicht Pulp Fiction nicht, aber ansonsten, wo ja von unnötigen Geschichten reden zwischendurch, die aber bei Pulp Fiction auch sehr, sehr unterhaltsam ist. Und Reservoir Dogs ist auch ziemlich dicht, das muss man auch sagen.
Also,
aber ja, gerade bei Jackie Brown war es dann doch so, wo ich dachte, so, oh komm, jetzt mal.
Müsst ihr den nochmal sehen. Aber Pulp Fiction ist ja auch fast ein Anthologiefilm, oder ist es ein Anthologiefilm?
Es ist eigentlich kein Anthologiefilm, es ist einfach ein Film, der nicht linear erzählt ist.
Genau.
Und der
dich
ein bisschen Aufmerksamkeit zwingt.
Der sehr episodenhaft aber trotzdem ist, ne?
Dadurch, dass er nicht in der richtigen Reihenfolge geschnitten ist. Der ist überhaupt nicht episodenhaft. Der erzählt 2-3 Sachen nebeneinander
und die würden
linear weglaufen.
Ja, ich würde sogar sagen, Pulp Fiction ist der bessere Oppenheimer.
Wenn wir schon aufgrund des Mangels an Atombomben.
Ja,
ja, ja.
Genau, das
wollte ich
auch. Die lassen die ja komplett
weg bei
Pulp Fiction.
Also so gesehen waren ja auch bei Pulp Fiction ein paar Atombomben drin. Also an Sachen, die uns überrascht haben.
Die Atombombe bei Oppenheimer war jetzt
bei Oppenheimer war für mich keine Überraschung.
Nee, stimmt, hast recht.
Weißt du, das war der Money-Shot in dem Ding nach 5 Stunden. Ja,
genau. Ich habe ja immer gedacht, danach ist der Film zu Ende. So, weißt du, wie mit der Titanic. So, Eisberg, ja, okay, jetzt geht's halt nicht weiter.
Aber Kill Bill 2, okay, war das jetzt zwingend notwendig? Oder wir hatten
um die Geschichte zu Ende zu erzählen.
Aber wir hatten natürlich diesen wunderbaren Auftritt von Keith Carradine. David Carradine.
Keith Carradine ist immer noch der Mann von Nicole Kidman.
Nein, und das ist Keith Urban.
Carl Urban.
Carl Urban ist Carl der Typ von The Boys.
Carl Urban hat den Grand Prix moderiert.
Alles klar, alles klar.
Das ist Peter Urban.
Ja. Peter
Ja, es war Peter Urban, okay.
Ja, gut, so Hähnchen-Urban, der war in Bochum-Werne.
Okay. Wo waren wir?
David Carradine.
David Carradine, ja, ja, ja.
Glaube ich, einer seiner letzten Auftritte auch,
bevor er sich im Schrank beim Wichsen erhängt hat,
ja,
war das einer seiner letzten Auftritte, um das wirklich so sensibel wie möglich.
Ja, 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 genau. Auch mal genau.
Hier synchronisiert von, wieder?
Frank Laubrecht.
Frank Laubrecht. Diese wunderbare Sequenz mit Superman und Batman.
Ja,
Batman kommt auch, glaube ich,
ja,
oder? Erklärt das dann. Das habe ich so noch nicht gesehen. Danke, Herr Tarantino.
Aber David Carradine war ja dann auch wieder so eine Figur, die er praktisch so revitalisiert hat, nämlich weil David Carradine war ja in den 70er Jahren,
ja, als Schauspieler, ja, als ich ein Kind war, als mein Quiet Held, Sean
Kane.
Der war im Kloster aufgewachsen, bei Meister Po, weißt du, hintenrum, und musste aber, um das Kloster nach 9 Jahren zu verlassen, mit beiden Armen so einen glühenden Kessel vom Notausgang entfernen.
Habe ich auch immer gemacht.
Der brannt ihm links einen Tiger rein und rechts einen Drachen, dann stehst du halt. Das ist ja auch einmal falsch gepackt, erkennst du nichts mehr. Und dann ist er raus.
Oh, die Serie.
Und dann wurde das schlagartig zu einem Western. Es passiert auch alles in Rückblicken nur. Ja, dass man sieht, ne, kahl rasiert, die müssen ja erstmal 4 Wochen nur daran gedreht haben. Und dann läuft er halt durch den wilden Westen und kämpft einfach nicht.
War das so?
Er versucht sehr, sehr sperrig.
Ja, es war sehr, sehr philosophischer
Ansatz. War das so, Gary, du als Fachmann, war das so, dass Bruce Lee das spielen sollte?
Ist das eine
Legende?
Nicht die Idee von Bruce Lee. Die Idee von Bruce Lee ist The Warrior, die Serie, die es ja jetzt gibt.
Diese Kung-Fu-Serie ist nach einer Idee von Bruce Lee.
Naja, auf jeden Fall wurde David Carradine damals synchronisiert in der Serie von...
Ja, das weiß ich.
Horst Frank.
Er wurde in der Serie nicht von Horst Frank.
Natürlich wurde er nicht in der Serie.
Die schlimmen Hörspiele.
Nein, die Hörspiele lieb ich. Ich liebe diese Horst Frank.
Ich habe auch noch einen mit dem Kranich.
Vor allem die Kampfszenen sind immer gleich.
Die Kampfszenen sind auch immer Zeitlupe.
Habt ihr euch bei dem Titelsong nicht auch gefragt, wenn es heißt Everybody was Kung Fu Fighting, nicht jeder hat Kung Fu Fighting betrieben. Ja, das ist eine Behauptung, die so ja damals, nicht zu untermauern.
Es war ja damals eine riesige Kung Fu Welle, die losgetreten wurde von Enter the Dragon, also der Mann mit der Todeskralle. Also Bruce Lee hat das schon hat diese Welle einfach
geschoben.
Und daraufhin ist dann diese Serie entstanden. Und man hat ja, Bruce Lee war den Leuten einfach zu asiatisch. Deswegen hat man lieber noch mal einen Amerikaner genommen, hat dem praktisch Schlitzaugen gegeben.
Ab da war für mich David Carradine aber auch hat mich immer so ein bisschen asiatisch besetzt auch.
Naja, aber er wurde als Halbchinese verkauft.
Ja, genau.
Dieser Serie, und diese Serie nahm einfach kein Ende. Ich habe sie immer geguckt, sie kam immer samstags und dachte, dann kam er. Der hatte ja auch immer so eine Rolle um.
Ja.
Der hatte nur so eine Pferdedecke an 2 Schnüren. Das habe ich damals auch gemacht, als ich zu Karneval mal als Quai Shan Keng gegangen bin. Was gehst du denn, Penner, Junge? Ich habe eine Rolle dabei und Hut auf. Und dann kam der dahin und dann hat er Betty Ann kennengelernt aus dem Krämerladen in Arkansas.
Und die hat ein Problem.
In dieser Westernstadt, und die hat ein massives Problem.
Ja,
Kind isst nicht den Teller auf und der Sheriff ist ein Perverser. Ja. Und dann wurde aber so lange, so nach dem Motto, Argumente sind nur was für Leute, die mit Gewalt nicht weiterkommen, so lange wurde auf ihn eingeprügelt, ihm wurde in die Fresse gerotzt und er hat jedes Mal versucht, mit so Gleichungen zu antworten.
Ich kann mich an diese Folge sogar noch erinnern.
Wenn der Kranich bei dir klingelt, hat der Kuchen Pause. Und das waren immer so diese Botschaften, die er von seinem Meister hatte, die er versucht hat, dann den Leuten zu vermitteln, bis es nicht mehr ging.
Ja, genau.
Und wenn das dann nicht mehr ging, haben wir alle was in Zeitlupe richtig was aufs Fressbrett gekriegt.
War das wirklich Arkansas? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Serie damals Arkansas hieß.
Jetzt hieß damals in der Serie immer Arkansas.
Ich komme aus Arkansas.
Die Sioux kamen aus den Arkansas auch angegriffen.
Muss ich immer noch an die wunderbaren Paul Temple Hörspiele sehen. Mein Name ist Smith. Ich komme aus Detroit. Fliegen Sie auch nach Arkansas?
Ja. Genau, das war so.
Detroit. Ja. Aber nochmal kurz auf den Bootshot, nochmal auf diese berühmte Sequenz. Nochmal einen ganz lieben Gruß an unseren wunderbaren Grafiker Kumi nach Remscheid-Lennep, der uns ja dieses wunderbare Thumbnail auch gezeichnet hat. Ja,
mal wieder. Ja,
wo er auch dabei ist. Ist denn Kill Bill und auch im Rückschluss dann nochmal Jackie Brown, ist das denn ein feministischer Ansatz von Tarantino oder ist da einfach nur eine Frau?
Würde ich schon sagen, aber ich glaube nicht, dass Tarantino sich da jetzt großartige Gedanken gemacht hat. Für den hat das halt gepasst.
Und ist es ein feministischer Gedanke, wenn Frauen sich gegen Widrigkeiten auflehnen? Das muss ich doch mal
fragen. Ja, genau. Das musst du dich
Wenn Frauen ihre Waffen einsetzen, wenn ich nochmal an Jackie Brown nochmal erinnern darf, weil die Verbindung, die Chemie zwischen Robert Foster und Pam Grier ist ganz fantastisch. Das knistert wirklich auf so vielen Ebenen. Ja. Und es
muss ich echt nochmal sehen.
Wirklich.
Die Frauenrollen von ihm sind immer feministisch, aber der Begriff des Feminismus, den muss man ja erstmal definieren.
Ja, da hast du recht.
Das ist ja so ein Kampfding. Und selbst das trifft es nicht genau. Und deswegen, er hat die Frauenrollen halt immer gut geschrieben.
Ja.
Ich hasse es ja, wenn einer sagt, es ist eine starke Frau.
Ja.
Ich weiß nicht, was das für eine Aussage sein soll, eine starke Frau.
Freche Frauen.
Frauen. Ja, starke genau. Frauen. Nee, es gab ja, wie gesagt, dieses Hörbuch, starke Frauen lesen ausgewählte Literatur. Und das war, weißt du,
wenn die jetzt alle Bodybuilderin
so,
gewesen
wo du gedacht wären. Hast, was sind denn starke Frauen? Und es ist ja schön, dass er extra Literatur auswählt für die CD.
Ja,
ne?
Ja.
Und das fand ich alles ganz fürchterlich. Was für starke Frauen.
Ja.
Für mich immer alle gleich stark. Und dann musst du nur gucken, wie sehr wirst du von den Männern daran gehindert, dein Leben zu leben, wie es dir passt.
Ja.
Darum geht's.
Genau. Also von daher ist Pippi Langstrumpf auch eine starke
definitiv,
Frau.
Definitiv. Ja. Das würde ich mir sogar angucken, Pippi Langstrumpf neu interpretiert Pippi von Quentin Tarantino.
Ja, das ist halt.
Das wäre natürlich.
Ich finde, dass er mathematisch halt nichts am Kasten hatte, Pippi Langstrumpf. Aber das heißt ja nichts. Hast du ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd? Bist du eigentlich.
Genau. Ja, und dann heißt es auch Pippi.
In trockenen Tüchern.
Und dann heißt der Film auch nämlich Pippi auf der Christophwalz.
Ja.
Und nicht auf der Dingswalz. Aber jetzt kommen wir zu dem Film, der. Wo ich immer gedacht habe, okay, es ist der schlechteste Tarantino, aber ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Wir reden von Death Proof.
Ja, Death Proof ist der schlechteste.
Ja.
Und es ist auch eigentlich der schlechteste, aber...
Der langweiligste auch.
Ja,
okay, nee.
Ich habe mir nochmal angeguckt. Ich habe jetzt also mit gutem Willen, muss ich sagen, ich verstehe jetzt, auf was er hinaus wollte. Gary gibt in diesem Moment Thorsten ein Coffee Table Book, das da heißt...
Grindhouse,
Planet Terror und Death Proof, denn
Planet Terror beide, war ja ganz fantastisch.
Beide Filme sollten ja zusammen als Double Feature laufen.
In Deutschland glaube ich nicht.
Sie liefen in Amerika, sie liefen in Deutschland
als Double
nicht.
Feature, weil wir, ich glaube, das lag aber auch daran, weil wir einfach dieses Konzept des Double Features, das ist bei uns nicht so weit verbreitet.
Ich glaube, das hätte sich, glaube ich, im deutschen Kinosystem allein von den Spielzeiten
her
nicht funktioniert.
Aber es ist natürlich die Hommage von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino zu dem Grindhouse. Film zu den Grindhouse Kino. Letztes Mal haben wir geredet über Roger Corman.
Ja.
Und das ist die Verbeugung dazu mit allem Zip und Zap. Und mit allem Zip und Zap meine ich sogar mit Trailern in der Mitte.
Ja.
Und
Don't
von Edgar Wright. Also das ist wirklich ein Füllhorn. Aber der Death Proof, obwohl tolle Schauspieler mitgespielt haben und die Prämisse auch typisch Tarantino ist, war der stinklangweilig, also zu großen Teilen. Also,
es gibt einfach diese wahnsinnig elenden langen Dialogszenen.
Unglaublich.
Und die so lang sind.
Darf ich mal ganz kurz sagen, ich weiß ganz genau, dass wir waren im Union-Theater die Damen, die Heldinnen sitzen an einem runden Tisch, unterhalten sich. Und ich sag zu Gundula,
warte mal.
Was hast du zu Gundula gesagt?
Zu deiner Frau Gundula.
Gundula, weißt du was? Ich geh mal eben strollen. Da bin ich aufgestanden, bin pinkeln gegangen.
Mhm.
Hat mir extra Zeit gelassen, weil ich das extrem langweilig. Ich habe laufen lassen.
Einfach,
ne? Es war auch ein weiter Weg im Union-Theater.
Ja.
Im Union-Theater ist man auch ein bisschen unterwegs.
Bis da die nächste Toilette.
Ja, genau. Dann komme ich wieder, und da sitzen die Frauen da immer noch am runden Tisch und unterhalten sich. Und ich sage zu Gundula, habe ich irgendwas verpasst? Sagt sie, nicht eine Sekunde. Also ich empfand den als aber als extrem langweilig, und da zeichnete sich aber schon so ein bisschen Tarantinos Art von Humor ab, weil wenn sich das Grindhouse-Kino, wenn sich das durch eine Sache definiert, dann ist das durch zügiges Erzählen.
Von Grindhouse, ja. Wenn wir von Grindhouse-Kino sprechen, dann reden wir eigentlich in Deutschland vom Bahnhofskino.
Bahnhofskino. Ja, genau. Ja, also ja. Diese Filme, da gab es keine langen Szenen, wo man sagt, oh, hör mal, der könnte auch mal gut 90 Minuten. Da
kannst du mal straffen.
Ja. Nee, es gibt's da nicht bei diesen Grindhouse-Kinos. Ja. Und Tarantino hat sich ja, das ist ja eine kreative Entscheidung, sich so, ja. so praktisch diese Erwartungshaltung, die man hat, komplett auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, die Prämisse und mit Kurt Russell und so als Stuntman.
Kurt Russell immer gut, Stuntman gut, Dodge Charger gut, der Mustang von den Mädels gut, ein 72er, alles gut.
Genau. Und
schön
und
gemacht, schöne Kostüme.
Die Action war gut und die Prämisse, das Auto als Waffe einzusetzen, eines Serienkillers, großartig.
Aber hätte man gut als 45-Minuten-Folge
von
irgendwas machen
können. Ja, absolut. Also es hat mich ein bisschen erinnert, auch ein bisschen an Duell. Von Spielberg.
Ja, war
der,
sicherlich
der, auch. Der ein Fernsehfilm war.
Aber in Europa tatsächlich im Kino.
Ja, genau. Und da war es ja eigentlich umgekehrt, dass Spielberg dann noch Szenen reingebaut hat, damit er im Kino laufen konnte in Europa. Ja. Und hier war es, glaube ich, so. Er war, glaube ich, kürzer im Double Feature, Death Proof. Und ist so, dann nochmal, ich glaube, daran liegt es vielleicht, dass auch ein bisschen.
Was kam danach?
Danach kam tatsächlich schon Inglourious Basterds.
Den ich sehr liebe.
Und das ist, ein Meisterwerk.
Ja, ist ein Meisterwerk.
Von vorne bis hinten.
Klasse, hat uns die,
oder
hat
nicht,
die Klasse von Christoph Waltz gezeigt.
Ja.
Ja.
Der Mann, der Roy Black war.
Also ich müsste mir den auch nochmal angucken.
Ja, das solltest du machen.
Aber was
der Film bleibt am wenigsten haften.
Ja, okay, pass auf. Was ich bei dem Film nicht mochte, ist was ich bei True Romance geliebt habe, nämlich diese Szene zwischen Dennis Hopper und Christopher Walken. Diese, ich sag jetzt mal immer, das ist so eine Haifisch-Szene. Einer sitzt im Wasser und du hast diesen Hai drumherum.
Aber die hast du doch im
ja, die hast du aber zu viel. Noch,
nein, die hast du nicht zu viel. Die hast du nicht zu viel.
Doch. Also in meiner Wahrnehmung.
Ich weiß, was Gary meint. Es wird in dem Film ein bisschen zur Masche.
Ja, genau. Ja. Ganz genau. Er fängt sogar an so.
Okay.
Sie wird aber da noch getragen durch das furiose Spiel von Christoph Waltz, das da noch frisch ist.
Ja.
Das Sardonische. Das Humorvolle.
Ja, aber es wird
mehrsprachige.
Dann, Gerhard schon, es wiederholt sich dann natürlich in der Szene mit August Diehl und Michael Fassbender und
ein großer August Diehl-Fan.
Ja. Obwohl
habe ich mal gegen seinen Willen beim Kaffee mitgesessen in Berlin.
Ja.
So, okay. Bin ich ganz großer Fan.
Muss ich sagen, wenn du ein großer August Diehl-Fan bist, dann guck dir bitte die neue Räuber Hotzenplotz-Verfilmung an mit Nikolas Ovtcharek als Räuber Hotzenplotz.
So ein großer Fan bin ich nun wieder nicht.
Nee, Thorsten, ganz ehrlich, du vertraust mir doch. So, pass auf. Du wirst August Diehl nie besser sehen als Zwackelmann in der neuen Räuber-Hotzenplotz-Verfilmung. I shit you not. Ich habe das zweimal hintereinander gesehen. Der Typ ist so, ich habe den vorher gemocht, ab da habe ich ihn geliebt, weil der so abgeht. Der Film ist die neue Räuber-Hotzenplotz-Verfilmung. Ich weiß, die Leute denken jetzt, was redet der Binder jetzt? Bitte, guckt euch die an. Nikolas Ovtcharek als Räuber-Hotzenplotz, Olli Dittrich als Dimpfelmoser und August Diehl als Zwackelmann. Das ist eine fucking Offenbarung. Das ist ein großartiger Film.
Okay. So. Ich verstehe die Nummer nicht mit der scheiß Kaffeemühle, aber ich guck's mir an.
aber natürlich, klar, die ganzen Deutschen, das ist in Babelsberg gedreht worden. Till Schweiger war, glaube ich, noch nie so gut und danach auch war er auch nie wieder so gut.
Und eigentlich war er da auch nicht so gut.
Doch, aber, der war schon okay. Gut. Also da waren sehr gute Sachen dabei.
Er war nie gut.
Natürlich Brad Pitt als sympathischster Nazi-Jäger ever. Also so, let's gonna kill some Nazis. Das mochte ich doch sehr. Und natürlich der einzige Tarantino mit Bela B.
Ja. Und natürlich der einzige Tarantino mit Bela B. Ganz toll, kurze Szene, trotzdem toll.
Platzanweiser.
Stark, Brad Pitt stark, du hast recht, auch Til Schweiger stark.
Ist gut, ja.
Alle deutschen Darsteller, Michael Fassbender stark. Großartig. Also alles fantastisch.
Mike Myers ist super.
Fantastisch. Ja, alles. Ja. Der ganze Film ist toll. Und das ist der erste Film, der diese fantastische Prämisse hat, nämlich einfach zu sagen, in diesem Universum werden Hitler und alle anderen Schweine getötet. Wir brennen das alle einfach nieder, wir töten die alle. Die werden alle getötet. Das ist die Katharsis meines Films. Also das Beugen der Geschichte.
Ja.
Was er dann wieder macht in ne? Ja. Indem er einfach in das Attentat.
Ja, die Beugung lässt. Der Geschichte, man könnte es aber auch Geschichtsverklärung nennen. Ja, aber
warte mal, ich gucke hier gerade, nicht böse sein, aber ich gucke hier gerade, weil auf Wikipedia steht ein toller Begriff, wie man diese Filme nennt.
Wie nennt
man
die denn?
Ich sag's euch gleich. Redet weiter.
Für mich ist in Inglourious Basterds mein lieblingsmusikalischer Moment von Tarantino ever. Und zwar, wenn die großartige Melanie Laurent sich schminkt. Zum Angriff übergeht auf den Konflikt mit Daniel Brühl, den wir vergessen haben, der auch noch
großartige Daniel Brühl. Ja.
Und da gibt Klammer es einen Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dann kommt nämlich aus einem anderen Film, und das ist auch etwas Besonderes, wenn ein Song, der schon durch einen anderen Film eigentlich berühmt geworden ist, in einem Film auftaucht, das bricht nochmal die Realität oder beziehungsweise die Illusion auf einer anderen Ebene, wenn dann nämlich von David Bowie Cat People eingespielt wird. Und zwar in der Version von Giorgio Moroder aus dem Film Cat People. Und da habe ich echt gesessen und habe gesagt, leck mich am Arsch, Tarantino, hast du Eier. Und das passt wie Arsch auf...
Kurze Klammer, Daniel Brühl ist fantastisch als Karl Lagerfeld.
Ist die Serie denn auch okay?
Ich habe sie komplett geguckt, ich hatte erst vierte Mal Corona jetzt.
Oje.
Ich habe sie komplett durchgeguckt.
Ja.
Sie hört halt auf Anfang, Ende der 70er.
Es ist eine Miniserie.
Ich möchte sie weitersehen. Ja, ich will sie ja weitersehen, die muss ja 3 Staffeln haben. Okay. Ich will sehen, wie der bei Chanel abgeht. Aber der als Daniel...
Das geht sehr Chanel, das wollte ich dir nur sagen, das...
Ja, das geht sehr...
Entschuldigung. Da sind sie wieder. Semi-Erkan.
Ja. Und das ist eine ganz tolle Serie. Gut, muss man sich kurz drauf einlassen. Fantastisch. Kostüme fantastisch. Die Ausstattung.
Besser als Halston?
Nee.
Okay.
Nee, aber Daniel Brühl als Karl Lagerfeld nimmst du ihm nach 7 Minuten ab.
Mhm. Ich habe ihn ja auch den Niki Lauda auch abgebracht.
Ja, Niki Lauda war.
Daniel Brühl kann ganz unermesslich viel. Der machte schon mal einen Marvel-Schurken. Aber der kann.
Das war natürlich auch natürlich bei Inglourious Basterds natürlich.
Kontrafaktisch.
Kontrafaktisch, sehr schön.
Kontrafaktischer Kriegsfilm.
Ja, so kann man es auch nennen. Kann auch gelogen sagen.
Aber ich finde, kontrafaktisch hört sich super an.
Bastards wurde natürlich.
Taktisches Verhältnis zur Wahrheit.
Ja, Bastards wurde gedreht in Babelsberg und da gibt es ja auch mittlerweile eine Quentin Tarantino Straße in Potsdam.
Nein.
Doch.
Oh. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Das doch, tatsächlich. Ja. Ich glaube, sogar eine Allee, aber es ist einfach nur eine Straße. Potsdam ist ja nicht groß.
Können ja nicht Allee so heißen.
Dann leckt mich Allee. Und dann kommen wir jetzt schon zu den 2 Western.
Genau. Django Unchained.
Und der Titel viel spoilert.
Ja,
Django Unchained ganz toll, wegen des tollen, an sich eigentlich rein vom kommerziellen Erfolg her immer reinscheißenden Jamie Foxx.
Charles
Rettinghaus, immer fantastisch.
Ja.
Und Christoph Waltz im Prinzip in der gleichen sardonisch-süffisanten Rolle.
Ja, er spielt doch da praktisch den Mentor, den
Obi-Wan Kenobi, das ist schon eine ganz andere Rolle.
Ja, aber trotzdem hat er diese leicht süffisante, abgeklärte,
überlegene Art. Er hat die Christoph Waltzness, hat er.
Er hat Waltzness.
Ja.
So.
Er hat Waltzness.
Save the last waltz for me.
Super, also das Beste an dem Film ist, dass wenn du denkst, er ist jetzt vorbei, geht er weiter.
Das ist
echt stark.
Und das Schlimmste, also sehr schöner Gastauftritt natürlich von Franco Nero, aber
hervorragender
auch,
Gastauftritt.
Glaub ich,
Django in den italienischen Filmen gespielt.
Und natürlich DiCaprio, hallo.
Ja, DiCaprio ist großartig.
Wenn er sich die Hand aufschneidet und er schneidet sich die Hand auf.
Er schneidet sich alleine, er lässt die Hand auf und spielt durch.
Ja, spielt durch. Okay. Und das Entsetzen der Leute am Tisch ist echt. Ja,
ja okay.
Aber er hat auch leider den schlimmsten Auftritt von Tarantino selber, nämlich als australischer Cowboy.
Hab ich nicht mehr auf dem Schirm.
Unfassbar, das haut sich am Ende nochmal raus. Das ist wirklich, und dann.
Ja, was ist da los? Warum hat er das Gefühl, er muss das machen?
Weil das manchmal so ist. Deswegen muss er ja auch den Kompagnon von George Clooney unbedingt spielen. Ja. In diesem Robert Rodriguez-Film.
Er ist ein okayer
Schauspieler, was ich verstehe, wenn man selber die Dialoge schreibt und so. Aber es überzeugt mich nicht. Es ist einfach in dem Sinne kein.
Ist kein guter Schauspieler.
Ist kein richtig guter Schauspieler.
Ja, ja.
So. Kommen wir zum. Gehen ein bisschen schneller, aber wir kommen jetzt sind fast am Ende. Wir kommen zu Hateful Eight, der rauskam. In wie viel Millimeter waren das?
70 Millimeter.
70 Millimeter Lichtburg.
Haben wir gesehen in der Lichtburg in Essen gesehen.
Für einen Film ist das kurz.
Aber.
Das ist schon nicht viel.
Aber pass auf. Der Film fängt episch an. Ja. Wo die 70 Millimeter total episch, gerechtfertigt episch sind.
Vollkommen gerecht. Ein verschneiter Western,
großartig. Ein verschneiter Western, großartig. Und dann sagt sich, und da sind wir wieder bei dieser Erwartungshaltung, dann sagt sich Tarantino, nö, weißt du was, jetzt drehen wir mit 70 Millimeter
in dem Besen, machen in der Besenkammer.
Wir, genau. Machen wir jetzt in der Besenkammer weiter, ganz genau.
Und dann ist es ein sehr langer
ein
Film.
Ein Kammerspiel.
Ein Kammerspiel, ein sehr langer Film. Ja. Mit großartigen
Schauspielern.
Einem
großartigen Bärten.
Eine wunderbare Musik von Ennio Morricone, für die er endlich seinen Oscar bekommen hat, und zwar nicht den fürs Lebenswerk. Aber auch der Moment, wo Kurt Russell wirklich diese wahnsinnig teure, antike Gitarre kaputt macht, weil er nicht wusste, dass sie wirklich echt ist.
Okay.
Und das war irgendwie, glaube ich, $30,000 oder so, hat er mal eben kaputt gewämst vor der Kamera, zum Glück lief die Kamera, und hat diesen wunderbaren Moment, wo Samuel Jackson sagt, da ist wieder dieser hinterhältige Sackschütze. Und das ist auch sehr, sehr schön. Aber da habe ich wirklich gedacht, Quentin, eine Stunde kürzer,
Lass sie nicht so fallen.
Aber das Ding ist ja, er kackt ja dann auch auf das Publikum, nämlich zum Beispiel, es gab eine Pause, und nach der Pause gab's ein Rückblick, was in der Pause passiert ist. Also in Echtzeit. Also, jetzt mal Folgendes. Und dann hat wirklich einer erzählt, glaube ich, was da passiert ist. Nur, damit man einfach weiß, okay, so geht's
weiter. War es nicht so, dass dann auch gesagt, 10 Minuten später?
Ja.
Oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Das ist wirklich so. Und wir saßen im Kino, what?
Ja.
Wirklich ein Film, den ich, glaube ich, der einzige Tarantino, den ich nur einmal gesehen
habe. Ich habe ihn auch gar nicht geguckt, eine halbe Stunde.
Er ist sehenswert.
Auf jeden Fall.
Absolut. Auch diesen Film würde ich ganz gerne nochmal sehen, aber
Jetzt kommen wir zu dem Film, über den wir schon gesprochen haben, weil er rausgekommen ist, als wir schon diesen Podcast gemacht haben. Und das ist natürlich Once Upon a Time in Hollywood. Wir hoffen, dass es nicht der letzte Tarantino ist. Und Gary, du hast ja so viele Bücher mitgebracht. Hast du überhaupt noch Bücher zu Hause im Regal stehen? Du hast ja fast alles von Tarantino. Du hast hier die Drehbücher.
Meine Tarantino-Sachen, die habe ich, den größten Teil habe ich mitgebracht.
Du hast hier die Drehbücher von Pulp Fiction, von Dings aus dem Faber auf Faber. Und du hast natürlich auch Cinema Speculation, das Buch, was Tarantino selber geschrieben
hat.
Ihr wart genau, ihr wart in Berlin und habt Tarantino
für eine schmale Mark.
Bei einer Audienz wart ihr
die quasi Chinesin.
Da haben wir schon drüber mit Stefan Barthi Geschichte.
Wir waren uns sicher, wir haben Level freigeschaltet.
Ja, auf jeden Fall, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, spult einfach ein paar Podcasts zurück, da reden die beiden drüber. Was hast du da für ein unfassbar tolles Buch, das Gary? Ich bin so neidisch.
Das ist ja kein Buch. Das ist ja die DVD. Das ist eine Special Edition der DVD mit dem Matt.
Das ist unfassbar. Man kriegt das immer. Was so ist das denn für ein...
Ich meine, guck dir das an. Die haben mir mit dem Original Matt-Zeichner, haben die, glaube ich, das
wenn ich Rick Don, Dalton. Wenn nicht Don Martin drin ist, bin ich raus. Victor Feinboin. Wo die Füße so die Treppe runter. Ich kann es nicht. Interessiert mich nicht, wenn der nicht drin ist.
Es ist wirklich.
Dann hier Rick Gary Dalton. Gary hält jetzt gerade ein Filmposter, ein fiktives Filmposter von dem Film Operazione Dynamit.
Ja.
Oh nein, ist das
Operazione
toll.
Dynamite. Ja.
Hier mit den Film, den die Figur von Leonardo DiCaprio,
Rick Dalton,
in Italien gespielt hat.
Ich bin so eine brillante Sau. Ja,
aber auch ein wunderbarer Auftritt von Al Pacino, den man auch...
kurzer Auftritt von Al Pacino und natürlich Kurt Russell als Stuntman.
Das Herzstück ist
als
natürlich...
der Stuntman auch. Ne?
Ja, genau.
Und die Stuntkoordinator, die Frau, deren Auto beschädigt wird durch Brad Pitt, indem er... Genau, ist ja die Frau, die bei Death Proof auf der Motorhaube klebt.
Zoe, die
auch Standfrau ist.
Und das Kernstück dieser Special Edition ist die, wie nennt man das? Die Single, ne?
Single-Version.
7-Inch, genau. Von Rick Daltons Superhit Bring a Little Lovin' und auf der Rückseite
Green Door.
Good Thing.
Stimmt
nicht.
Behind the Green Thing.
Also da ist eine richtige Schallplatte drin. Und nicht nur die Schallplatte,
die ist durchsichtig blau.
Die ist durchsichtig
blau. Der Stern
blau.
Zum Reinklicken.
Und hier der Stern.
Ist das toll. Also hast du die jemals abgespielt, Gary?
Nee.
Warum nicht?
Kein Plattenspieler.
Ich habe einen, aber ich habe den nicht angeschlossen. Und dann natürlich der Film in 4K Ultra HD und
also dem Film habe ich es wirklich auch nicht übel genommen, dass er so lang ist.
Nee, ich auch nicht.
Ja, das ist ganz merkwürdig.
Ich habe ihn mal am Anfang, pass auf, je häufiger du ihn guckst, desto mehr straft er sich.
Ja, das ist tatsächlich so.
Du guckst ihn zuerst und denkst dir, kann das sein, dass ich jetzt Cliff Booth die gesamte Fahrt über begleite mit 4 Musikstücken bis an seinem Trailer, dass es seinem Hund Schappi gibt? Kann das sein?
Ja, ja.
Mit Rattengeschmack.
Genau. Dass ich die gesamte, dass ich auch 2-mal Kreisverkehr und einmal Vorfahrt achten, das ist ja komplett durch Los Angeles die komplette Fahrt.
Die komplette Fahrt.
Die komplette Fahrt.
Ja.
Damit du die Strecke auch kennst.
Ich glaub,
du brauchst zwar nicht...
Ich glaube, bei dem Film war ihm auch wichtig, einfach so das Gefühl von dem Hollywood, von dem Los Angeles einzufangen, in dem er ja selber aufgewachsen ist. Und ich finde, das ist ihm gelungen. Auch hier ist es wieder, kontrafaktisch.
Kontrafaktisch. Ja, kontrafaktisch. Durch Sharon Tate und
Sharon Tate und Charles Manson.
Auch der
Charles
Kinobesuch von ihr zieht sich auch.
Und es sind auch wieder Füße, obwohl bei Margot
Robbie. Sie sieht ja sich selber im Kino, aber es ist
die Original
Sharon Tate. Original Sharon Tate.
Aber das ist genau das, was ihr gerade gesagt habt. Man kommt aus dem Kino raus und hat das Gefühl, ich könnte den jetzt nochmal sehen.
Ja.
Ist ganz merkwürdig.
Ist diese Form von Kontrareali oder wie war es genannt?
Kontrafaktisch.
Ist das eine neue Dimension von Suspension of Disbelief, die es so vorher noch nicht gab? Die was ganz typisch Tarantino-mäßiges ist?
Ich glaube, im Moment kann man sagen, das ist ganz Tarantino.
Haben wir Leonardo DiCaprio jemals besser gesehen als in diesem
Film?
Nein.
Vielleicht noch in Wolf of Wall Street.
Ja, okay.
Ja, den haben wir zusammen gesehen.
Aber beide zusammen, wenn Brad Pitt sich dann das Hemd auszieht.
Das sind die beiden Besten, die er je gemacht hat.
Ja.
Du möchtest einfach zu der Zeit möchtest du in L.A. gewesen sein.
Ja.
Wenigstens mal.
Genau. Weil da hast du wirklich, wenn du eine Zahnfüllung brauchtest, Novocain gekriegt und bist daran gestorben. Ich möchte nicht in den 70ern gelebt haben, aber ich würde gerne mal 4 Wochen durchreisen durch das Los Angeles der 70er. Ich war in den 70ern nicht in Los Angeles, weil meine Eltern gesagt haben, wir machen das nicht. Du bist jetzt 4 Jahre alt, wir machen das nicht. Weil das ist uns zu aufwendig, Thorsten. Das ist ja 4-mal umsteigen.
Nein, aber das ist also eine großartige Hommage.
Ist auch immer noch nach all den Jahren, immer noch, also nach 5 Jahren. Es ist sein letzter Film, wir hoffen nicht, dass es sein letzter Film
ist. Ich glaube nicht, dass es sein letzter Film ist.
Und,
also 10 macht er mindestens voll.
Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, lass uns mal ein Ranking vornehmen, denn ich glaube, Pulp Fiction ist ganz klar, war der wichtigste Film und dieser ist vielleicht der unterhaltsamste Film Hollywood.
War der für ihn wichtigste Film?
Na, für uns aber auch.
Ich glaub, der wichtigste Film für ihn war Reservoir Dogs,
ja.
Doch, muss man sagen. Weil das war der Film, der ihn wirklich so in diese Filmlandschaft so gebracht hat.
Ich möchte den Sack zumachen am Ende mit, mit einer Frage. Ist Quentin Tarantino der wichtigste Regisseur unserer Generation?
Nein.
Nein.
Das ist einer der wichtigsten
Filme. Ja, einer auf jeden Fall.
Das heißt wichtig. Was ist man als Regisseur? Ist man wichtig?
Hat er das Kino so verändert, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden? Natürlich über ihn ist klar.
Ja. Macht ihn das wichtig? Nein.
Nein.
Macht das Akira Kurosawa wichtig? Nein. Macht es Christopher Nolan wichtig?
Nein.
Eigentlich nicht.
Fürs Kino.
Wichtig für das Überleben des Kinos? Ja.
Ja. Er wird genauso eine Figur sein wie John Ford oder so.
In 40 Jahren wird er das sein. In 40 Jahren werden wir alle, keiner von uns wird zurückblicken in 40 Jahren, aber die Generation nach uns wird zurückblicken und wird sagen, Quentin Tarantino war eine der edelsten High-End Roger Corman Figuren dieses Jahrhunderts.
Ja.
Und da wird er sich einreihen. Und da wird er sich einreihen, neben Christopher Nolan, der gelten wird als ein modernes Genie.
Ja.
Da wird man dann sagen, wir haben mittlerweile auch Tenet verstanden und so. Und das,
das wird aber passieren. Noch
dauern. Und ich finde, was man wirklich nochmal erwähnen muss, das ist wirklich the rise of the film nerd. Das ist wirklich das zum ersten Mal. Ich meine, hier das junge Hollywood, also Coppola, damals junge Hollywood, Coppola, Spielberg, Scorsese und so, das waren ja schon Film-Nerds. Aber Tarantino, ich will immer Tarantucci sagen, Tarantino, der hat das nochmal komplett auf einen anderen Level.
Und der hat deswegen auf einen anderen Level gebracht, weil er gegen Studiogewohnheiten ging und das Ding mit Popkultur vollgeschissen hat.
Ja, genau.
So, und dann natürlich in seinem Fahrwasser dann natürlich halt auch Robert Rodriguez und natürlich Edgar Wright, über den wir auch schon gesprochen haben.
Ja.
So Sachen wie Sin City, wo er ja auch Gastregie geführt hat. Und er hat sehr, sehr viel
Wenn du es schaffst, dass auf einem DVD hinten auf dem Cover auftaucht, ein Film im Stile von Quentin Tarantino, dann hast du es nicht geschafft.
Dann bist du eigentlich durch mit der Nummer.
Und wenn wir mal kurz darüber nachdenken.
Peter Thorwart.
Wer ist denn, wer fällt euch denn da sofort ein? Wer Peter da Torwart. So in diesem Peter Thorwart, okay, klar. Bang Boom Bang ist klar, inspiriert durch Tarantino.
Klar.
Aber welcher Filmemacher würde man, ja nicht nebeneinander, nicht, aber auch schwer davon inspiriert? Ja, frage ich euch jetzt, Leute.
Inspiriert keiner, du hast es einfach
nicht. Du kannst doch nicht eine Frage stellen, ohne die Antwort zu
haben.
Ich habe die Antwort, aber ich möchte es von euch hören, weil eigentlich müsste es wie aus der Pistole geschossen kommen.
Oh, jetzt. Oh,
pass auf. Ein Filmemacher, der immer noch Filme macht, und jetzt gebe ich denen einen Tipp, auf den mir dann sofort kommt. Er hat kürzlich sogar eine Fernsehserie gemacht. Okay, ich breche jetzt an dieser Stelle ab. Alles Gute,
das,
auch beruflich.
Das war's.
Guy Ritchie, wer hätte das gedacht?
Natürlich Guy Ritchie.
Ja, gut. Natürlich Guy Ritchie ist natürlich auch. Guy Ritchie ist aber eher schrullige Figuren.
Ja, Figuren, aber
die sich nicht sofort einfügen. Mehr schrullige Figuren als endlose Dialoge.
Ja, da gebe ich dir recht, aber trotzdem.
Bist du, Gary, hast du schon eine gewisse Daseinsberechtigung in diesem Podcast.
Ja, doch. Das, nach all den Jahren muss ich dir das jetzt sagen.
Also wenn das jetzt nicht gesagt erstmals.
Nein, aber es ist doch so, ne?
Nein, ist so.
Und ich habe, selbst ich habe gemerkt, als Drehbuchautor, dass so ewig lange Dialoge, das kann tatsächlich nur einer. Das kann wirklich nur Quentin Tarantino.
Und selbst der kann es nicht immer.
Und weil generell bin ich wieder von dieser
Quentin-Physik haben wir betrieben.
Ja, danke, genau. Gut. Von dieser, dass Dialoge super cool und nerdig sein müssen, bin ich komplett weg und denke da lieber, je knapper, desto besser. Aber wie gesagt, ihm ist das, er kann das. Das ist seine, ich sag jetzt mal, Kernkompetenz von Herrn Tarantucci.
Da hast du den.
Naja, es ist nicht seine Kernkompetenz, es ist ja auch eine Frage des Selbstzitats, aber er hat es halt etabliert und kann jetzt damit machen, was er will.
Ja, genau. Also er hat sich
da kommst du selten Universum. Das kann nur Christopher Nolan und er einfach machen, was sie wollen.
Bei mir kann jeder machen, was er will. Bei der doofe Hai. Können wir einfach nur sagen, danke Quentin Tarantino, danke für eure Aufmerksamkeit.
Bedanken wir uns ja bei Leuten, die nicht hier sind. Danke, Herr Tarantino. Ich weiß, die Karte hat 190 Euro gekostet in Reihe 38.
Ehrlich?
Ja, klar.
Ach du Scheiße.
Ich habe Gästeliste. Ja. Gästeliste, ne?
Ja, aber war 190 wirklich?
190 Tacken.
Wow. Wie lang war das?
Ja, das war so 2 Stunden, also so wie man es eigentlich machen sollte. Okay, wow. Steven Gätchen, Pause. Wow. Stark. Tarantino auch zugewandt.
Du möchtest Tarantino ja, das ist ja immer ein Genuss, Tarantino in Interviews zu sehen. Ja, und wenn der dir dann Anekdoten aus seinem Dönekes erzählt.
Vor allen Dingen, wenn dir vorher gesagt wird, machen Sie keine schnuffelnden Geräusche, stellen Sie keine Zwischenfragen, rufen Sie nicht rein, schauen Sie nicht direkt an und furzen Sie nicht. Und dann wird das hier super. Ab jetzt Standing Ovations. wenn du die Koordinaten beherzigt hast,
dann hast du einen schönen Abend.
Das freut mich auf jeden Fall. Eine Audienz bei Quentin Tarantino, manchmal besser als eine Audienz beim Papst. Und mit diesem Schlusswort nun Gary Strebech.
Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Sträter, Bänder und Strehberg.